Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert, willkommen. Wir besprechen die Klimakrise als Theaterthema. Außerdem NS-Zeit, die verwendete Sprache auf der Wannsee-Konferenz beschäftigt uns 80 Jahre danach. Wir blicken auf das, was anstelle des früheren vermuteten Theaterpublikum-Geschmacks künftig die Spielpläne der deutschsprachigen Bühnen beeinflussen dürfte. Und wir hören aktuelle Gedanken zur Kunstproduktion von der künstlerischen Leitung Ruan Grupa im Vorfeld der nächsten Documenta in Kassel. Nach Mannheim. Nach Verschiebung durch Corona ist jetzt doch noch das Projekt 27 Jahre des Regisseurs Gernot Grünewald über die Bühne gegangen am Nationaltheater. 27 Jahre, das ist die Zeitspanne, die laut Klimaexperten gegeben ist, um durch Handlungsänderungen und Einsparungen beim Kohlendioxidausstoß die Erderwärmung zu stoppen, und zwar bei einer Steigerung der Durchschnittstemperatur um 1,5 °C. Viel Zeit bleibt dann nicht mehr seit Beginn der Modellrechnung, ist die Botschaft, die Grünewald nun sendet. Christian Gampert darüber, wie das Klimarettungsthema auf dem Theater besteht. Er hat Die Zeit, die bleibt, eine theatralmusikalische Versuchsanordnung in Mannheim gesehen.
Wir sind noch 7 Jahre, 6 Monate, 6 Tage, 18 Stunden, 20 Minuten und 41 Sekunden von der Katastrophe entfernt, sagte die elektronische Theateruhr, als wir den Zuschauerraum betraten. Eine Katastrophe, die darin besteht, dass das sogenannte 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht wird, also den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 °C zu begrenzen. Nicht erwähnt wird, dass all diese Modellrechnungen und die zugrunde liegenden Daten natürlich anfechtbar sind und man im Grunde nur sagen kann, dass es um den Planeten Erde ziemlich düster bestellt ist, wenn nicht bald etwas passiert. Das aber ist weniger dramatisch als die Uhr, die unaufhaltsam abläuft, weshalb der Regisseur Gernot Grünewald gern auf den elektronischen Taktgeber zurückgreift. Allerdings hatte er es sich in der drohenden Apokalypse doch ziemlich gemütlich gemacht. Die zum Teil sehr jungen Mannheimer Bürger, die als besorgte Statisten immer mal wieder etwas sagen dürfen, sind anfangs gut brechtisch in Reih und Glied aufgereiht und werden von der Regie dann in eine parzellierte Wohnlandschaft verteilt, wie im Möbelhaus. Nachdem man im Schnelldurchlauf und mit viel Videoeinspielungen die Entwicklungsgeschichte der Erde erzählt hat, treten einzelne Jugendliche vor.
Ich bin hier, um für all die Generationen zu sprechen, die nach mir kommen werden. Ich bin hier, um für all die Kinder der Welt zu sprechen. Ich bin hier, um für all die Tiere zu sprechen, die überall auf unserem Planeten sterben müssen, weil sie hier keinen Lebensraum mehr finden.
Wo sind wir hier? Im Jugendgottesdienst? Es werden in der Tat ausgiebig Fürbitten vorgetragen. Eine Art Demozug bewegt sich quer durch die Umweltsünden dieser Welt. Und der appellativ-klerikale Charakter der Darbietungen zieht sich durch den ganzen Abend. Da man in der Kirche gerne singt, so tut man es auch hier.
Seit 1965 waren Forscher bereit vor dem raschen Schmelzen der Arktis und dem Anstieg des Meeresspiegels.
Oh ja, so ist es. Am guten Willen der Beteiligten ist nicht zu zweifeln und die 4 Profischauspieler bringen ab und zu ein wenig Pep in die ansonsten träge vor sich hin dümpelnde Veranstaltung. Man kann der Regie noch nicht einmal vorwerfen, dass sie keine Erzählweise für die drohende Apokalypse gefunden hat. Denn vermutlich interessiert sich Gernot Grünewald mehr für die politische Botschaft als für Theater. Symptomatisch aber ist, dass die Kontaktbeschränkungen der Corona-Krise auch eine Erstarrung im Denken befördern, die das allgemeine Lamento schon für politische Analyse hält.
Nichts kann uns mehr retten, außer wir uns selbst.
Statt Moral zu verspritzen, die ältere Generation zu beschuldigen, die Entwaldung zu beklagen, sich an die eigene Brust zu klopfen oder sich selbst als Virus zu bezeichnen, sollte man auch am Theater wahrnehmen, dass wir in sogenannten Konkurrenzgesellschaften leben. Das führt dazu, dass man in China und den USA fröhlich Gift in die Atmosphäre pustet, um des lieben Profits willen, während man in Europa zunehmend zur Selbstkasteiung neigt. Ohne internationale Abkommen wird gar nichts passieren und offenbar können wir uns nicht einigen. und ob die Bürger der Bundesrepublik ein spürbares Absinken ihres Lebensstandards zur Klimarettung hinnehmen würden, ist mehr als ungewiss. Das alles spielt in der Mannheimer Aufführung aber gar keine Rolle. So bleiben von diesem sakralen Abend nur ein paar sarkastische Bonmots. Etwa das Streamen von Pornos verbraucht jährlich so viel Energie wie ganz Belgien. Nun, das ist bedauerlich. Das ist aber kein Grund, gleich ein Loblied auf die indigenen Kulturen anzustimmen, die angeblich mit der Natur in Einklang leben. Wer aus dem Publikum zurück will zur indigenen Kultur, der wird das schon tun. Und dann wahrscheinlich nicht mehr ins Theater gehen.
Christian Gampert über 2027, die Zeit, die bleibt am Nationaltheater Mannheim. Das Protokoll der Wannsee-Konferenz, es gilt als eines der Schlüsseldokumente des Holocaust. Die Konferenz diente zur Beschleunigung der Shoah, dem Völkermord an den europäischen Juden, und ist jetzt 80 Jahre her. Das ZDF wird in wenigen Tagen eine Neuverfilmung ausstrahlen. Der neue Film, die Wannsee-Konferenz, ist ein Kammerspiel geworden, in dem Regisseur Matti Geschonnik entlang des einen erhaltenen Besprechungsprotokolls erzählt. Matti ist ein Sohn des KZ-Häftlings und Schauspielers Erwin Geschonnik. Der war von 1939 bis 1945 in mehreren Konzentrationslagern eingesperrt. Am Wannsee planten die Teilnehmer den Tod und die Ermordung von 11 Millionen europäischen Juden. Wörtlich zogen sie in Betracht, wie es auf Seite 5 des Protokolls heißt. Die historische Beratung für diesen Film geleistet hat Fachberater Peter Klein, Professor für Holocauststudien am Berliner Thurow College. Kurz vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen und ich habe ihn nach seiner Sicht gefragt, denn da ringt die Geschichtswissenschaft mit dieser Konferenz. Warum gab es sie überhaupt? Der Völkermord lief ja schon.
Am 20. Januar 1942 trafen sich diese 15 Vertreter von Besatzungsbehörden, Partei, aber auch Reichsverwaltung unter der Ägide der Sicherheitspolizei und des SD in erster Linie deswegen, um quasi die langfristig angelegte Projektierung der sogenannten Endlösung der Judenfrage durch Massenmord zu besprechen und eine einheitliche Federführung festzulegen. Während der Konferenz wurde also sehr offen und sehr deutlich über das augenblickliche Stattfinden des Massenmordes gesprochen, aber eben auch über eine ganz langfristig angelegte Strategie, wie man 11 Millionen Menschen, 11 Millionen Juden in Gesamteuropa langfristig zu ermorden gedachte.
Es ist aber ja kein Wortprotokoll erhalten, das Adolf Eichmann da in eine Schreibmaschine geliefert hat, sondern er fasst nur zusammen, er paraphrasiert. Es sei um die Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage gegangen und die Konferenz sollte Klarheit in grundsätzlichen Fragen schaffen. Verstehen Sie diese Sprache noch? Für mich klingt die nicht klar.
Diese Sprache ist natürlich eindeutig für so einen Zweck, also der zusammenfassenden Niederschrift so eines skandalösen Themas hin verfasst. Sie müssen verstehen, dass Bürokraten, wenn sie in ihrem Dienstalltag sich darüber unterhalten, letztendlich Mord zu begehen, auch nicht gerne haben, dass in einem Protokoll solche Begriffe wie Mord oder Vergasung oder Massenerschießungen fallen. Das heißt, die Sprache des Protokolls versucht zu imitieren, wie in normalen dienstlichen Korrespondenzen normalerweise mit der normalen Sprache miteinander umgegangen wurde. Das dient also auf der einen Seite nur fördergründig einer Verschleierung, sondern zum Hauptpunkt wird eigentlich, dass keiner so gerne lesen möchte, woran er da expresses verbis teilgenommen hat.
Die Protokollsprache ist sicher das eine. Das andere, was haben Sie da für ein Bild gewinnen können als Historiker? Wurde da am Tisch gestritten, um Worte gerungen?
Was wir genau wissen über den Verlauf der Sitzung und über die Art und Weise, wie man sich miteinander unterhalten hat, darüber verfügen wir aus den Äußerungen von Adolf Eichmann sowohl in seiner Untersuchungshaft als auch dann im Hauptverfahren in Jerusalem 1961. Und Eichmann erinnerte sich expressis verbis daran, dass man sich sehr offen, sehr einvernehmlich und auch ohne jede, wie soll ich sagen, verklausulierte Sprache über den Massenmord unterhalten hat, sodass das Konferenzprotokoll als zusammenfassende Niederschrift dieser Zwischenschritte eine bewusste Verschleierung ist, in dem Sinne, wie ich es vorhin meinte, nämlich, dass man letztendlich nicht gerne liest, was man expressis verbis gesprochen hat. Und Eichmann selbst sagte während des Verfahrens ja, man hätte sich da gar keiner großen Gesprächsverkleidungen bedient, sondern man hätte ganz offen in unverblümten Worten, was ihn selbst erstaunt hätte, den Massenmord besprochen innerhalb von circa 90 Minuten.
Ich denke da jetzt auch an Viktor Klemperer und an sein berühmtes Buch LTI, Lingua Tertii Imperii. Was ist denn da jetzt Ihr Rat als Historiker für den Film, ja, zum Umgang mit dieser Sprache gewesen des Dritten Reichs? Wiederholen oder genau das nicht zulassen?
Der wichtigste Punkt bei diesem Film ist, dass wir analog zu Eichmanns Erinnerungen diese Teilnehmer als Vertreter ihrer Amtsinteressen und als Persönlichkeiten möglichst frei, offen reden lassen, uns also nicht auf die verklausulierte Sprache einlassen nach Sonderbehandeln oder nach Evakuierung oder nach Transportrichtlinien oder Auskämmung oder Ähnlichem, so wie es im Protokoll steht. Natürlich ist es im Film nicht schlecht, wenn man gelegentlich solche Worte benutzen lässt durch die Schauspieler. Aber letztendlich tun sie das dann auch in einer Art und Weise, wenn man genau hinsieht, dass sie selber wissen, dass sie jetzt im Augenblick einen verschleiernden Begriff verwenden. Also der dramaturgische Trick besteht darin, die Leute offen reden zu lassen und sie in der Mimik oder im Verhalten zeigen zu lassen, dass wenn sie eine Lingua Tertii Imperii verwenden, dass sie das selbst wissen. Und das ist auch die schauspielerische Leistung, wenn Sie so wollen, sozusagen abseits der eigentlichen Dialoge.
Ist das auch eine neue filmische Leistung 80 Jahre danach?
Wenn wir diesen Film uns genau angucken, dann ist die Leistung eigentlich diejenige, dass wir die Nationalsozialisten, die Nazis, die sich hier treffen, nicht mehr so stark als Nazis zeigen, also mit all den Dingen wie gestreckte Hand, Heil Hitler, Hacken zusammenschlagen, sarkastische Sätze benutzend, sondern dass das eher so eine Art von informeller Tagung ist, bei der man sehr schnell eine gemeinsam offene Sprache findet. Und das spiegelt tatsächlich unseren Erkenntnisstand aus den letzten 30 Jahren wider, nämlich dass sich die Konferenzteilnehmer untereinander viel besser kannten, als wir das bisher rekonstruieren konnten.
Ihr Historikerkollege, der Norbert Frey, der hat in der Süddeutschen geschrieben über Reinhard Heydrich, also über seine Tätersicht. Der war ja Leiter der Wannsee-Konferenz und eben Chef des Reichssicherheitshauptamts und auch Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Der dürfte zufrieden gewesen sein, denn niemand hatte einen grundsätzlichen Einwand vorgebracht. Woran liegt denn das? War das schon zu spät, weil schon gemordet wurde, die Tatsachen schon geschaffen waren?
Auf der einen Seite waren die Tatsachen bereits geschaffen, weil wir ja seit dem späten Sommer 1941 nachvollziehen können, dass die sogenannten Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der besetzten Sowjetunion Juden in Massenerschießungsaktionen umbringen, ein Lager gebaut wurde, das als reines Todeslager fungieren sollte, eines bereits in Betrieb war, sodass hier natürlich bereits auf der einen Seite Fakten geschaffen wurden. Auf der anderen Seite ist das langfristig angelegte Projekt natürlich in Heydrichs Konferenzstrategie so verpackt, dass die Sonderinteressen von allen anderen Vertretern immer wieder harmonisch subsumiert werden konnten.
Eine Fernsehkritik bespricht den neuen Film und nimmt die Überschrift »Zivilisierter Massenmord«. Mit Zivilisiertheit haben die Verbrechen ja nun aber genau gar nichts zu tun. Droht doch wieder nur ein großes Missverständnis?
Dieses Missverständnis dürfte leicht auszuräumen sein, sollte es jemals existieren. Denn auf dieser Konferenz treffen sich Täter, die außer bei zwei Personen, nämlich Herrn Lange und Herrn Schöngardt, ja alle nicht persönlich am Massenmord teilnehmen, sie ihn ja nicht mal sehen, sondern bei denen quasi der Massenmord zum Verwaltungsvorgang wird, der eine Behandlung bedarf, wie alle anderen Verwaltungsvorgänge auch.
Keine Musik, warum?
Ja, mit Musik kann man Dinge dramatisieren, man kann Dinge banalisieren, man kann einvernehmliche oder harmonische Situationen herbeirufen, zusätzlich quasi in das Konferenzgeschehen einbauen. Und darauf ist bewusst verzichtet worden, weil das nur ein zusätzliches Element, vielleicht sogar ein verfälschendes Element gewesen sein könnte.
Sagt der Historiker und Fachberater Peter Klein. Der Film Die Wannsee-Konferenz läuft im ZDF am 24. Januar in der ZDF-Mediathek zu finden, bereits ab Mittwoch. Theater vor vollem Haus? Sehr selten derzeit. Etliche Besucher warten ab und kommen nur, wenn es größere Abstände zum Sitznachbarn gibt, etwa im Schachbrettmuster. Andere sagen sich, dass ihnen alles zu riskant ist. Wieder andere sagen, dass sie erst wieder ins Theater gehen, wenn sie da keine Maske mehr tragen müssen. Die Prognose in dieser schwierigen Lage von Bühnenvereinspräsident Carsten Broster, vor kurzem in der FAS, da würden die Bühnen nicht sagen können, wir machen nach Corona einfach so weiter wie bisher und das Publikum kommt zurück. Broster meint, das wird ein hartes Stück Arbeit und die Theater müssen ihren Standort in der Gesellschaft teilweise neu definieren. Was ist da dran? Eberhard Spreng über aktuelle Richtungswechsel und Orientierungsversuche der Bühnen zwischen Hamburg und Zürich.
Von einem normalen Spielbetrieb kann derzeit auch in den Bundesländern nicht die Rede sein, die nicht, wie zum Beispiel in Sachsen, von einem neuerlichen Lockdown betroffen waren. Amelie Deufelhardt leitet in Hamburg das Kampnagel und sucht nach einer Balance zwischen Infektionsschutz und Kulturangebot.
Es gibt viele Menschen, die noch vorsichtig sind und das ist auch absolut verständlich. Auf Kampnagel arbeiten wir zum Beispiel weiterhin mit Schachbrettmuster, um Vertrauen zu gewinnen.
Von Bundesland zu Bundesland, von Theater zu Theater sind die Regelungen unterschiedlich. In Berlin darf in vollen Sälen gespielt werden, zur Freude nicht nur des Intendanten am Berliner Ensemble, Oliver Riese.
Wir sind bei gut 80% und das finde ich das ganz klare Signal, dass die Zuschauerinnen, die Zuschauer gerade in solchen Krisenzeiten Kultur brauchen.
Ähnliches beobachtet der Zürcher Co-Intendant Nikolaus Stehmann in der ebenfalls von Covid-19 stark betroffenen Schweiz.
Es gab zweimal die Situation, dass wir nach einem Lockdown wieder angefangen haben zu spielen. Beide Male haben wir uns große Sorgen gemacht, ob überhaupt noch Leute kommen. Und beide Male haben sich diese Sorgen als unbegründet erwiesen.
Aus der deutschsprachigen Theaterlandschaft kommen die verschiedensten Meldungen über ausbleibendes Publikum, schwindende Kasseneinnahmen. Zusammen mit klammen kommunalen Haushalten könnten sie in eine veritable Theaterkrise münden. Das befürchtet Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der zugleich Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist. Er nimmt die Krise zum Anlass für einen allgemeinen Reformaufruf der Bühnen.
Wie organisieren sich Bühnen so, dass Vielfalt von Gesellschaft tatsächlich nicht nur auf den Bühnenprogrammen, sondern auch in der Ansprache des Publikums sich niederschlägt, in einem viel breiteren Sinne man den Anspruch haben sollte als Bühne, wie stand das mal am Theater in Freiburg, the heart of the city, das Herz der Stadt zu sein.
Lockdowns hatten diese Herzkammer, den Versammlungsraum Theater, ins Digitale verlegt. Im sächsischen Leipzig, erst gestern aus erneutem Theaterlockdown erlöst, hat Intendant Enrico Lübbe damit aber auch Ermutigendes erlebt.
Ich habe in Leipzig die Erfahrung gemacht, dass sobald die Theater wieder offen waren, die Nachfrage nach Streamings rapide sank. Andererseits haben wir auch gelungene Beispiele erlebt für neue Digitalformate und für eine besondere Form der Inklusion. Wir haben hier im Lockdown Widerstand als Theaterfilm inszeniert, ist thematisiert, die Radikalisierung in abgehängten ostdeutschen Regionen. Und daraufhin bekamen wir Reaktionen aus diesen ländlichen Regionen, die uns schrieben, dass sie mittels dieses Formates unsere Arbeit nun verfolgen können. Ein Thema, das sie ja direkt betrifft.
Der Theatersaal als Herz der Stadt, sein digitales Abbild als Ausstrahlung in die ländliche Umgebung. Corona wirkt wie ein Beschleuniger von notwendigen Reformprozessen und Erweiterungen, mit denen man in Zürich experimentierte.
Ich habe auf Straßen gespielt, in Parks, auf Schiffen, in Kirchen. Wir haben Musikalben aufgenommen, Kolumnen geschrieben, Bücher veröffentlicht. Also es gab eine Erweiterung des Theaterbegriffs in alle Richtungen.
Aber auch das klassische Bühnengeschehen hat sich verändert, wie BE-Chef Oliver Riese berichtet.
Wir sind flexibler geworden, wir sind schneller geworden. Früher haben wir auf Monate geplant, jetzt sind wir in der Lage, innerhalb von wenigen Wochen, manchmal von Tagen zu verändern. Ich finde, das Theater muss da leichter werden. die Zeiten, wo man Theater gemacht hat, nach dem Motto, man geht ins Theater, man hat ein Abonnement, man erfüllt etwas, man macht eine wohl abgewogene Klassikeraufführung. Die Zeiten sind sowieso schon länger vorbei.
Für Amelie Deuffelhardt muss sich das Theater nach Corona neu positionieren, indem es sich personell völlig neu aufstellt.
Für mich sieht das Theater der Zukunft wesentlich diverser aus als das Theater der Gegenwart. Wir brauchen neue Publika, die repräsentieren, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Wir brauchen diversere Mitarbeiterinnenschaft in unseren Häusern.
Theater als Vorkämpfer für eine diverse Gesellschaft, das dürfte das Metropolentheater künftig ausmachen. In den Provinzen hat es derzeit andere Prioritäten.
Ich habe zum Thema Systemrelevanz der Theater oft gesagt, dass wenn wir Theater schon nicht systemrelevant seien, dann doch aber zumindest demokratierelevant. Und das scheint mir hier in Sachsen die letzten Wochen noch offensichtlicher geworden zu sein. Diese Orte aufgrund der wirtschaftlichen Corona-Folgen jetzt zu beschneiden oder gar abzuschaffen, wäre nicht nur für die Kulturschaffenden, sondern für ganze, schon jetzt strukturschwache Regionen verheerend.
Der traditionelle Abonnementsbetrieb fürs städtische Bürgertum, von diesem Modell verabschieden sich viele Theater. Sie nutzen die Krise für die Suche nach neuen Profilen und Aufgaben.
Theater auf der Suche, wenn's Publikum fehlt. Eberhard Spreng. Ruan Grupa heißt das Künstlerkollektiv aus Indonesien, das die kommende Documenta künstlerisch leitet. Es stellt gerne große Fragen. Ab 18. Juni wird in Kassel wieder zeitgenössische Kunst ausgestellt werden, die so ganz anders entsteht als bisher, so das Versprechen von Ruan Grupa. Ruan Grupa misstraut den üblichen Marktkriterien für die Kunstproduktion und setzt stattdessen auf Teilen, Nachhaltigkeit, auch auf Tausch. Und fragt flankierend online, wie können wir Ökonomien neu denken? Das klingt einladend und bringt regelmäßig große Zustimmung. Doch wird oft dabei oft die Stufe der harten Diskussion gerne übersprungen. Anja Reinhardt hat zugehört, ob das bei Ruan Grupa diesmal heute anders war, im Online-Talk organisiert von der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Zunächst rückte etwas anderes aber in den Vordergrund, aktuelle Antisemitismusvorwürfe gegen Beteiligte der Documenta 15.
Geplant war das sicher nicht. Zu Beginn des Livestreams sind die Mikrofone von Moderatorin Miyu, die an der Universität Kassel Kunst und Ökonomie lehrt, und der Ruan Grupa-Mitglieder Reza Afisina und Iswanto Hartono offen. Noch hat der Online-Talk nicht begonnen, es wird geplaudert. Unmissverständlich geht es um die gerade erhobenen Antisemitismusvorwürfe gegen ein zur Documenta eingeladenes palästinensisches Kollektiv und gegen die Findungskommission der Documenta, in denen sich Unterstützer der antisemitischen Israel-Boykott-Bewegung BDS finden sollen. Die Sache ist zumindest so brisant, dass Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Wochenende schriftlich Stellung dazu bezog.
In der Presse werden derzeit Vorwürfe gegen die Documenta diskutiert. Diesen Vorwürfen muss und will die Documenta nachgehen. Ich engagiere mich seit Jahrzehnten im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus. Deswegen habe ich Kontakt mit den Trägern der Documenta, dem Bundesland Hessen und der Stadt Kassel aufgenommen. Wir werden am Montag mit der Documenta zusammenkommen und über die notwendige Überprüfung der Vorwürfe beraten.
Die Vorwürfe, so sieht es Moderatorin und Kunstprofessorin Miyu, seien sinnlos. Hier hätte sich die Gelegenheit geboten, sich mit einem kurzen Satz zu erklären. Aber im Verlauf des Talks wird dieses Thema weiträumig umschifft. Auch aus dem im Museum K20 in Düsseldorf sitzenden Publikum gibt es dazu später keine Fragen. Es soll hier um das Nachhaltigkeitskonzept von Ruan Grupa gehen, das die Documenta 15 nicht nur künstlerisch, sondern auch ökonomisch, politisch und institutionell prägen soll.
If in the sense that we need to propose for Documenta, then we need also to be acknowledged that we are part of your resource and Documenta is part of our resource and then we're going to work this together since the beginning.
Wenn wir Vorschläge, Ideen für die Documenta machen, dann heißt das für unser Konzept, wir sind Teil der Documenta-DNA und die Documenta Teil unserer DNA, erklärt Reza Afisina. Das ist die theoretische Kurzfassung, eines durchaus revolutionären Ansatzes. Denn das Kollektiv aus Indonesien versteht sich nicht nur als Ideengeber für Kunst, die ein paar Monate später gezeigt wird, sondern stellt grundsätzlich die Strukturen der Kunstwelt, so wie wir sie kennen, in Frage. Zum einen, indem der klassische Künstlerbegriff ausgehebelt wird, denn vorwiegend sind Kollektive am Werk. Und Werk heißt, nach allem, was bislang bekannt ist, weniger Kunst als Objekt in irgendeiner Form, sondern Kunst als Prozess, als Performance, als Bildung oder Erziehung, als Storytelling, als Beschäftigung mit den jeweils spezifischen Verhältnissen vor Ort. Eine immaterielle Kunst, die sicher auch den Marktkriterien ganz bewusst entgegengesetzt werden soll und die sich an einer klimagerechten Ökonomie orientieren will.
We are aware of, I think we are really aware of how this climate change as well should be, of course, one of the topics crucial for this edition as well.
Der Klimawandel wird eines der wichtigen Themen sein, sagt Iswantu Hartono, was auch bedeutet, dass Materialien, die für die Documenta benutzt würden, in einen Kreislauf eingegliedert sein müssen, der eine Verwertung nach der Kunstschau sichere. Das alles klingt moralisch gut und richtig und wird wie bei vorangegangenen Talks wenig konkret, was der Logik des Prozesshaften geschuldet sein mag. Und einem Kunstbegriff, der sich am Werk orientiert. Dass Nguyen Grupa das alles neu denken wollen, ist ein ambitioniertes und spannendes Vorhaben. Aber am Ende des Talks, als das Publikum einbezogen wird, kommen Zweifel auf. Denn hier kommuniziert doch eine sehr homogene Gruppe miteinander, die mit allem einverstanden und an Reibung kaum interessiert ist. Ob daraus Kunst entsteht, die Fragen an die Gesellschaft stellt, wird das Publikum ab dem 18. Juni zu bewerten haben.
Findet Anja Reinhardt. Und Susanne Lurwig bleibt in den Kulturmeldungen bei der Documenta und dem Antisemitismusvorwurf.
Denn nach Kulturstaatsministerin Claudia Roth meldet sich nun auch der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle zu den Vorwürfen gegen die Documenta 15 zu Wort. In einer Stellungnahme heißt es, mit dem indonesischen Künstlerkollektiv Nguyen Grupa kuratieren 2022 zum ersten Mal Vertreter aus Asien die Documenta, die auch die Perspektive des globalen Südens berücksichtigen und dabei unter anderem Machtverhältnisse hinterfragen. Man sei sich einig, dass es in der Arbeit der Künstlergruppe nicht zur Überschreitung roter Linien kommen dürfe. Geselle betonte, Nguyen Grupa habe sich deutlich gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, gewaltbereiten religiösen Fundamentalismus sowie jede Art von Diskriminierung positioniert. Eine Überprüfung oder gar ein Eingriff in die künstlerische Freiheit dürfe es nicht geben, wenn überhaupt nur bei Überschreitung der beschriebenen roten Linien. Die habe es aber aus seiner Sicht bislang nicht gegeben, was auch von renommierten Dritten in dieser nicht sachlich vom Zaun gebrochenen und aufgeheizten Debatte geteilt würde. Die Documenta beginnt erst in ein paar Monaten, das Max-Ophüls-Festival bereits heute. Das Saarbrücker Filmfestival gilt als eine der wichtigsten Plattformen für den filmischen Nachwuchs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das 43. Festival wird am Abend mit dem Film Everything Will Change eröffnet, der sich mit dem Thema Artensterben beschäftigt. Insgesamt liegt der Fokus der Werke, die in den nächsten 10 Tagen gezeigt werden, stark auf gesellschaftlichen Veränderungen. Die Auswahl sei aber insgesamt ein wenig kleiner als in den vergangenen Jahren, so Festivalleiterin Svenja Böttiger im Deutschlandfunk. Kultur.
Wir haben weniger Einreichungen bekommen. Das ist auch ein Punkt, wo wir auch gerne mit darauf aufmerksam machen wollen in diesem Jahr, dass der Nachwuchsfilm es tatsächlich super schwer hat, im Moment an Gelder zu kommen, um ihre Projekte realisieren zu können.
Der italienische Modemacher Nino Cerutti hat selbst vermutlich wohl nie in einem Film mitgespielt, dafür aber zahlreiche Prominente eingekleidet, die im Rampenlicht standen. Von Julia Roberts bis hin zu Ex-Außenminister Joschka Fischer trugen viele seine Kreationen. Gestern ist der Designer, bei dem Giorgio Armani in die Lehre ging, gestorben. Cerutis Kreationen waren in der Regel nicht schrill, sondern schlicht und schön, passend für jeden und auch für sehr viele mit nicht ganz großem Geldbeutel erschwinglich. Ein Mann, der Marken machte, so Oliver McGonnell, Professor für Modemanagement, gestern im Deutschlandfunk Kultur.
Also Nino Cerutti hatte nie jetzt eine stilistische Handschrift, sondern eher stand für ein italienisches Geschäftsmodell. Er hat als allererster sehr viele Untermarken gegründet und damit auch ein ganz breites Publikum erreicht mit italienischer Qualitätsarbeit.
Nino Cerutti wurde 91 Jahre alt.
Und damit endet Kultur heute gleich in den Informationen am Abend mit Jonas Rehse. Unter anderem Österreich ringt um die Corona-Impfpflicht. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle, sagt Henning Hubert.